Aus diesem Grund, sagte Captain Okagawa über den gesicherten Kanal, sind wir der Ansicht, dass die Klingonen die Eliminierung der zivilen Kolonie auf Gamma Tauri IV vorbereiten. Damit wollen sie die Kontrolle über den ganzen Planeten erlangen. Wir haben mit der Evakuierung unserer Leute begonnen, aber die Kolonisten stehen auf einem anderen Blatt. Zunächst war unsere größte Sorge, dass wir nicht genügend Platz für alle auf unserem Schiff hätten. Doch jetzt scheint das größere Problem das zu sein, dass sie die Kolonie gar nicht verlassen wollen. Flankiert von Botschafter Jetenian und Commander T'Prin stand Dr. Fischer vor dem Schreibtisch von Commodore Race und hörte Captain Okagawas Bericht zu. Dr. Fischer war erst kürzlich in alle Umstände, die die Operation Vanguard angingen, eingeweiht worden, und er zog es deshalb vor, den Bericht nicht zu kommentieren. Seine Finger spielten während der Besprechung immer wieder mit einer roten Datenkarte. Stattdessen meldete sich jetzt Jetenian zu Wort.
»Haben die Klingonen irgendeine offene Drohung gegen ihr Schiff oder die Planetenbewohner ausgesprochen?«
»Nein, Eure Exzellenz«, sagte Okagawa. »Aber ich habe trotzdem gelben Alarm gegeben. Die andere Wange hinhalten muss ja nicht unbedingt heißen, dass man herumstehen und warten muss, bis man geschlagen wird.«
Race nickte.
»Genau meine Meinung.«
»Captain«, fragte T'Prin, »wann genau haben Sie die Gammastrahlenspitze auf Gamma Tauri IV registriert?«
»Ungefähr vor 3,5 Stunden.«
T'Prin sah erst zu Jetenian und dann zu Race, als sie antwortete. »Die Arbeitsgruppe, die die Signale bearbeitet, hat zur gleichen Zeit ungewöhnlich starke Aktivitäten auf der Shedai-Trägerwellenfrequenz aufgezeichnet. Die Kollegen behaupten, dass der Ursprung des Signals im Genoteur-System liegt.«
»Dann sieht es wohl so aus, als wäre die Verbindung zwischen den beiden Systemen mehr als nur Zufall«,
meinte Jetenian und begann langsam im Büro auf- und abzugehen. Er sah wieder Captain Okagawa auf dem Bildschirm an.
»Können Sie einschätzen, wann die Streitkräfte der Klingonen eintreffen?«
Okagawa schüttelte den Kopf.
»Nicht definitiv, aber wenn man bedenkt, wie schnell Ihr Kolonistenschiff hier war, ist anzunehmen, dass die Kriegsschiffe nicht allzu weit weg sind.«
»Um noch einmal auf die Situation auf dem Planeten zurückzukommen«, meinte Race. »Wie viele Zivilisten wurden bei den Forschungen getötet?«
Während Okagawa auf seinem Datenpad nach der Antwort suchte, beantwortete T'Prin die Frage.
39, 9 Ingenieure, 28 Arbeiter und 2 Sicherheitsleute.
Ein paar kurze Schnabelklicks gingen Jetenians Anfrage voraus.
Sind wir wirklich ohne jeden Zweifel davon überzeugt, dass die Klingonen nicht für die Attacke auf die Kolonisten verantwortlich sind?
Diese Frage sollte Ihnen Dr. Fischer beantworten. Wir haben Ihnen alle forensischen Daten, die wir an Ort und Stelle sammeln konnten, geschickt. Wenn es allerdings darum geht, Schlussfolgerungen daraus zu ziehen,
in Ordnung, fiel ihm Race ins Wort. Er sah zu Fischer. Wir brauchen den Bericht jetzt doppelt so dringend, Sieg. Also bitte behandeln Sie das als einen eiligen Job.
Fischer quittierte das mit einem schwachen Lächeln.
Sind Sie das nicht alle?
Captain, sprach Race weiter, fahren Sie damit fort, Ihre Leute zu evakuieren. Ich habe die Endeavour geschickt. Sie sollte in weniger als 21 Stunden bei Ihnen sein. Damit werden die Klingonen es sich zweimal überlegen, bevor sie schießen.
Doch Okagawa behielt seinen besorgten Gesichtsausdruck bei.
»Was ist mit den Kolonisten, Sir? Wenn ein klingonischer Schlachtkreuzer sie nicht überzeugen kann, den Planeten zu verlassen, was dann?«
»Dann wird wohl nichts das können«, sagte Race.
Auf seinem wettergegerbten Gesicht erschien ein resignierter Gesichtsausdruck.
»Wenn Sie nicht um Hilfe bitten, können wir nichts für Sie tun. Wenn Sie die Leute erst einmal an Bord haben, dann ziehen Sie sich hinter die Schusslinie zurück und halten sich raus.«
»Das scheint mir ziemlich hart zu sein«,
meinte Fischer und klang irritierter, als er sich das gewünscht hatte.
»Warum sollte man Ihnen nicht die Wahrheit sagen, dass etwas wirklich Mächtiges Sie umbringen wird, wenn Sie nicht weggehen?«
Mit einem Unterton in der Stimme, der Fischer sauer aufstieß, antwortete Jetenian:
»Und wie schlagen Sie vor, sollen wir unseren Wissensreichtum erklären, Doktor? Die Kolonisten würden zweifellos von uns Beweise und Berichte über frühere Begegnungen mit diesen Wesen einfordern. Sie würden Nachforschungen über diese Kreaturen anstellen. Sind sie intelligent? Was wollen sie? Kann man mit ihnen verhandeln? Und in keinem dieser Fälle könnten wir antworten, es sei denn, wir enthüllen die wahre Natur der Operation Vanguard.«
»Sie sagen das, als wäre das etwas Schlechtes«, konterte Fischer.
»Das Leben dieser Kolonisten ist in Gefahr. Sie haben das Recht, das zu wissen.«
»Vielleicht«, meinte T'Prin, »vielleicht aber auch nicht. Die Kolonisten zu warnen, würde unsere gesamte Operation offenbaren und den Klingonen einen inakzeptablen Vorteil verschaffen.«
Plötzlich kam es Fischer so vor, als sei er der einzige geistig Gesunde in diesem Raum. Empört sagte er zu T'Prin:
»Welchen Vorteil? Der einzige Grund, warum die Klingonen auf Gamma Tauri 4 sind, ist doch der, dass wir auch da sind. Sie wissen doch also ganz offensichtlich, warum wir da sind.
Nicht notwendigerweise, antwortete T'Pren. Ihnen ist bekannt, dass wir etwas wissen, aber wahrscheinlich nicht was. Ich vermute, dass Sie auf Palgrenax etwas Ähnliches entdeckt haben wie wir, aber Sie missverstehen mich. Ich spreche nicht von einem wissenschaftlichen oder militärischen Vorteil, sondern von einem politischen. Wenn wir unser Wissen über die Wesen, die Tollianer die Shedai nennen, preisgeben, um die Kolonisten auf Gamma Tauri 4 zu retten, werden die Klingonen einen öffentlichen Skandal über unsere geheimen Aktionen vom Zaun brechen, um das Vertrauen der Zivilisten in die Sternflotte und die Föderation zu schädigen. Die Möglichkeiten, unsere Forschungen fortzusetzen, würden behindert, während die Klingonen ihre eigenen Aktionen als eine Reaktion auf unser Vorgehen darstellen könnten. Fischer schäumte, als er sich zu Race umdrehte.
»Verstehe ich das richtig, Kommodore? Wir würden 11.000 Leute auf Gamma Tauri 4 sterben lassen, damit uns die Klingonen nicht in Verlegenheit bringen können?«
Race seufzte. »Es ist schon etwas komplizierter, Doktor. Sie haben doch gesehen, was für ein Potenzial im Metagenom steckt.
Teufel nochmal! Sie haben uns doch erst gezeigt, wie man es entschlüsselt!«
Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Ich könnte mich natürlich irren, aber ich bin ziemlich sicher, dass der das Metagenom als erster entschlüsselt, alle Trümpfe in der Hand hat. Und die möchte ich lieber nicht in der Hand der Klingonen sehen, besonders, wenn wir beinahe unseren ganzen Einsatz aufs Spiel gesetzt haben.« Er beugte sich vor und faltete die Hände vor sich. »Bis jetzt hatten wir einfach nur Glück und haben uns mit einem Bluff aus ein paar brenzlichen Situationen gerettet, aber wenn wir unsere Karten offen auf den Tisch legen, um 11.000 Leben auf Gamma Tauri zu retten, dann riskieren wir 11 Billionen Leben in der ganzen Föderation, weil wir die Klingonen gewinnen lassen. Ich bin kein Monster, Sieg«, fuhr er etwas sanfter fort. »Ich will auch nicht, dass den Leuten etwas passiert, aber ich muss mich auch an den Gedanken gewöhnen, dass wir hier um größere Einsätze spielen als jemals zuvor. Ich will nicht dramatisch klingen, aber wir könnten hier über das Überleben der Föderation reden.« Ein düsteres Schweigen breitete sich im Raum aus. Fischer erkannte, dass er hier mit Leuten zu tun hatte, die mindestens so stur waren wie er selbst, und sie standen nicht auf seiner Seite. Er zog eine Grimasse und schüttelte den Kopf. »Erklären Sie es, seien Sie vernünftig und rechtfertigen Sie es, wie Sie wollen«, sagte er. »Es läuft doch nur darauf hinaus, dass wir unschuldige Menschen sterben lassen, um unsere verdammten Geheimnisse wahren zu können.« Ein leiser, grummelnder Ton erklang in Jetenians Brust. Dann sagte der chelonische Botschafter,
»Ich hätte da einen Vorschlag, Kommodore.«
»Bitte«, meinte Race und klang dabei gleichzeitig neugierig und erschöpft. Jetenian griff nach den Aufschlägen seiner Robe.
»Es ist wahrscheinlich, dass die Shedai das Vermessungsteam der Sternflotte angegriffen haben, weil sie bewaffnet waren und als eine Bedrohung wahrgenommen wurden. Wenn das so ist, dann ist es möglich, dass unbewaffnete Zivilisten als nicht gefährlich eingestuft werden und von den Shedai in Ruhe gelassen werden. Wenn Dr. Fischers forensische Analyse nun feststellt, dass die Kolonisten von klingonischen Aktionen getötet wurden, schlage ich vor, dass wir den Zwischenfall als eine Angelegenheit zwischen fremden Parteien behandeln und uns neutral verhalten. Aber wenn er nun sagt, dass die Kolonisten von Shedai getötet wurden, empfehle ich, dass wir die Kolonisten entweder überreden oder auch zwingen, zu evakuieren, während wir Schritte unternehmen, die Sicherheit der Operation zu gewährleisten.«
Race nickte. »Klingt in Ordnung für mich«, er sah zu Fischer. »Für Sie auch, Doktor?«
»Ich denke immer noch, die Sache stinkt«,
meinte Fischer und warf einen kurzen Blick auf die Datenkarte in seine Hand. »Aber damit könnte ich leben.«
»Dann machen Sie sich besser an die Arbeit«, meinte Race.
»Denn Ihr Bericht entscheidet darüber, was wir als Nächstes unternehmen.« Dr. Mbenga schauderte leicht, als er in die kühle Leichenhalle ging. Sie war auf der untersten Ebene des Vanguard-Hospitals untergebracht und ein Platz, den Mbenga nicht gern aufsuchte. Nicht aus Aberglaube, sondern weil er gern vermied, daran zu denken, dass sein Wissen und all die hervorragende medizinische Forschung der Sternflotte einfach nicht ausreichten, wenn es um den Tod ging. Über den Hauptcomputer der Leichenhalle gebeugt, wirkte Dr. Fischer, als sei er ganz in seine Arbeit vertieft. Er sah ohne zu blinzeln in den versenkten und mit grünlichem Licht erleuchteten Bildschirm. Dabei bemerkte er die Schritte des jüngeren Arztes nicht, der sich ihm jetzt langsam näherte. Sogar als Mbenga direkt neben ihm stand, sah er weiter in das lebhaft glänzende Licht.
Ein halbleerer Becher Kaffee stand rechts neben Fischer und ein Wirbel halbgeronnener künstlicher Kaffeemilch schwamm an der Oberfläche. Jetzt langte Fischer über die Konsole hinweg, tastete nach einer blauen Datenkarte und gab diese in den Leseschlitz. Um sich bemerkbar zu machen und dennoch Fischer in seinen Gedanken nicht allzu unsanft zu stören, hob Benger die Faust vor den Mund und räusperte sich. Fischer warf ihm von der Seite einen kurzen Blick zu.
»Ich wusste, dass Sie da sind, Jebilo. Kein Grund, sich zurückzuhalten.«
»Ich bitte um Verzeihung, Sir. Ich sah, dass Sie beschäftigt sind.« Fischer massierte sich die Nasenwurzeln und seufzte.
»Was führt Sie hier in die Katakomben?«
»Tiprins Krankenakte, Sir.« Der leitende medizinische Offizier wandte der Konsole den Rücken zu und lehnte sich an die Kante.
»Ich habe sie schon vor 2 Tagen rübergeschickt. Haben Sie sie bekommen?«
»Ja, Sir«, meinte Mbenga. »Ich habe sie mir genau angesehen.« Fischer verschränkte die Arme vor der Brust.
»Und?«
»Sie ist verdächtig perfekt«, antwortete Mbenga. »Von ihrer Jugend an bis heute zeichnet ihre Akte sie als ein Muster an Gesundheit.« Fischer zuckte mit den Achseln.
»Vulkanier achten eben auf sich.«
»Ja, Sir, ich weiß, ich habe mein Praktikum auf Vulkan gemacht. Deswegen weiß ich aber auch aus Erfahrung, dass sie Krankheiten haben wie jeder andere auch. Aber wenn man Tiprin glauben darf, dann war sie nie krank und jede Verletzung, die sie je erlitten hat, war an Ausübung ihrer Pflicht.«
»Haben Sie mit ihr gesprochen?« fragte Fischer. »Haben Sie sie zu einem Untersuchungstermin gebeten und eine Anamnese erstellt, wie ich ihn aufgetragen habe?«
Benga nickte. »Ja, hab ich, und ich habe nichts gefunden. Zuerst.«
Fischer runzelte die Augenbrauen. »Und das heißt?«
»Als ich Ihre Geschichte mit den Unterlagen verglichen habe, die Sie mir geschickt haben, hat beides gepasst, perfekt gepasst. Ich weiß, dass viele Vulkanier ein eidetisches Gedächtnis haben, aber wie viele kennen Ihre Krankenakte Wort für Wort auswendig?« Erreichte Dr. Fischer eine Datenkarte, die er mitgebracht hatte. »Also habe ich die Daten von Ihrer Untersuchung mit Ihrer Krankenakte verglichen. Sie sind nicht identisch.« Er wies auf einige der strittigen Punkte und fuhr fort. »Sie sprach von ungefähr 1 Dutzend kleinerer Unfälle während Ihrer Laufbahn in der Sicherheit und im Geheimdienst. Aber sehen Sie mal diese Anzahl der Frakturen dort und die Narben im Gewebe. Diese Verletzungen erfolgten alle zur gleichen Zeit, vor ungefähr 50 bis 55 Jahren, also entweder vor oder während Ihrer Kadettenzeit.« Dr. Fischer klang verwirrt und alarmiert, als er antwortete.
»Sie hat also gelogen.«
»Und nicht nur das«, meinte Mbenga. »In den vergangenen 2 Tagen habe ich mit 6 Ärzten gesprochen, den Chefmedizinern an ihren letzten 6 Standorten. Die meisten erinnern sich nicht, derartige Verletzungen behandelt zu haben, aber 3 von ihnen sagten, dass sie Tiprin mit ähnlichen Symptomen behandelt haben wie die, die sie vor 3 Tagen in unsere Krankenstation brachten. Und alle waren der Ansicht, dass ihre privaten Krankenberichte gelöscht wurden.« Er nickte der Datenkarte zu. »Verzeihen Sie das Wortspiel, Sir, aber an Ihrer Krankenakte wurde herumgedoktert.« Fischer hob langsam eine Hand und strich über sein graues Ziegenbärtchen.
»Eine Lüge aufzudecken, Jebilo, ist eins, an die Wahrheit zu kommen, etwas anderes.«
Er gab die Datenkarte zurück.
»Lassen Sie mich Ihnen sagen, was ich von diesem hohen Tier aus der medizinischen Abteilung der Sternflotte erfahren habe. Ihre Akten sind von jemandem vom Geheimdienst gesperrt worden, jemandem mit einem weit höheren Sicherheitslevel als meinem. Die bereinigte Version war alles, was ich bekommen konnte. Wenn Sie wirklich Ihre ursprüngliche Akte haben wollen, dann sollten Sie jemanden fragen, der mehr Gehalt bekommt als ich.«
»So jemanden wie Commodore Race?« Ein wissendes Lächeln machte sich auf Dr. Fischers Gesicht breit.
»Wenn Sie glauben, Sie kriegen ihn dazu, diese Anforderung zu unterschreiben, dann nur zu.
Könnten Sie mir helfen, ihn zu überzeugen?«
»Tut mir leid«,
meinte Fischer und wandte sich wieder seiner Konsole zu.
»Ich habe eine Menge zu tun und keine Zeit für sowas. Wenn Sie heute noch gegen Windmühlen kämpfen wollen, dann müssen Sie das schon alleine tun.«
»Danke, Doktor«, meinte Mbenga und bemühte sich, seine Irritation über diese Antwort zu verstecken. »Das werde ich.« Linien, Kreise und Bögen. Das war alles, was Race sehen konnte, nachdem er zu lange auf die Karte des Raumsektors an seiner Bürowand gestarrt hatte. Punkte, Ringe und Farbflecken, alles verschwamm vor seinen Augen und verlor den Sinn. Ein Teil von ihm vermutete misstrauisch, dass die Idee von Grenzen im Weltraum eigentlich schon immer Unfug gewesen waren. Dreiecke, Kleeblätter, Rhomben und Quadrate, die Formen bezeichneten Schiffe und waren überall auf der Karte verteilt. Die pfeilförmigen Dreiecke waren selten und der Abstand zwischen ihnen groß. Es waren Schiffe der Sternenflotte. Die Kleeblätter stellten klingonische Kriegsschiffe dar und waren schon häufiger. Die Rhomben kamen am seltensten vor, nicht weil es keine tolianischen Schiffe gab, sondern weil Rays Team keine Ahnung hatte, wo sie sich eigentlich befanden. Der Rest bestand aus einem Wirrwarr von Quadraten, den zivilen Schiffen, Frachter, Tanker, Kolonistenschiffe. Beinahe zu viele, um sie zu zählen, aber es war der Job seiner Leute, sie alle zu beschützen. Jeden Tag verfolgte er die Aktivitäten in diesem Sektor wie ein Jäger, der auf ein Geräusch aus dem Busch oder einem Rascheln im hohen Gras lauerte. Früher oder später würden die Klingonen oder die Tolianer den ersten Schritt tun, um die Herrschaft in der Taurus-Region an sich zu reißen. »Gehen wir davon aus, ich mache meinen Job gut«, rief er sich ins Gedächtnis, »dann werde ich das kommen sehen und auch imstande sein, sie aufzuhalten.« Race knabberte an seinem Mitternachtssnack. Die Lasagne war kalt geworden, während er an die Wand gestarrt hatte, und der Salat war von der Rotweinvinaigrette so durchweicht, dass er sich beinahe aufgelöst hatte. Er zwang sich noch einen Bissen der Lasagne herunterzuschlucken, aber sie war schon heiß nicht besonders lecker gewesen und nun schlicht und ergreifend ungenießbar. Sein Intercom summte. Mit dem Daumen öffnete er den Kanal.
»Ja, Dr. Mbenga ist hier und möchte Sie sprechen, Sir«, sagte Ensign Finneran.
Race erwischte sich dabei, wie er blinzelte und leicht zusammenzuckte. »Das ist ja mal was Neues.«
»Schicken Sie ihn rein.«
Er war dankbar für diese Entschuldigung, seine Mahlzeit nicht aufessen zu müssen, und schob das Tablett beiseite. Seine Bürotür öffnete sich. Dr. Mbenga kam herein und bemerkte sofort das Tablett auf Rays Tisch.
»Oh, ich wollte Sie nicht beim Essen stören, Sir.«
»Ich war schon fertig«, sagte Race und stand auf, um den Arzt zu begrüßen. Er ging um den Tisch herum und streckte die Hand aus.
»Sie kommen mir bekannt vor. Haben wir uns schon einmal getroffen?«
»Nein, Sir.« Race ging in Gedanken die Ereignisse der letzten Zeit durch und schließlich fiel ihm ein, woher ihm der Name bekannt war. Er schnippte mit den Fingern.
»Sie haben schon vor Wochen um eine Versetzung gebeten, nicht wahr?«
»Schon vor 2 Monaten, um genau zu sein«, antwortete Mbenga. Race wies auf die Stühle vor seinem Schreibtisch und ging wieder zu seinem eigenen.
»Nun, diese Dinge brauchen Zeit. Wenn Sie hier sind, um den Prozess etwas zu beschleunigen, dann...«
»Nein«, sagte Mbenga. »Ich bin gekommen, weil ich mit Ihnen über Lieutenant Commander Teprins Krankenakte sprechen möchte.«
Race nahm Platz. Er hatte kein gutes Gefühl bei der Sache.
»Was ist denn damit, Doktor?«
»Für den Anfang«, meinte Mbenga, »würde ich gerne wissen, warum sie vom Sternflottengeheimdienst redigiert wurde. Die Vorschriften besagen, dass uns für alle Führungsoffiziere eine komplette Krankenakte vorliegen muss. Aber jemand vom Sternflottengeheimdienst hat ihre Akten geändert, kritische Informationen entfernt und falsche Daten eingefügt. Teprin selbst hat mir falsche Informationen gegeben, als ich sie auf ihre medizinische Geschichte ansprach. Ich möchte gerne wissen, warum.«
Race wählte seine Worte vorsichtig.
»Es gibt zahlreiche Gründe, warum der Sternflottengeheimdienst jemandes Akte als vertraulich einstuft, Doktor.«
Er verschob den Monitor auf seinem Tisch unauffällig, sodass nur noch er darauf sehen konnte. Dann rief er sich selbst Teprins Krankenakte auf und benutzte dabei seine eigenen Sicherheitscodes.
»Was, wenn jemand in unsere medizinischen Datenbanken eindringen würde? Ein Gegner könnte Daten und Orte mit Verletzungen abgleichen, um Untergrundoperationen aufzudecken. Sogar Jahre später kann es vorkommen, dass die Identität eines Agenten geheim gehalten werden muss, um andere zu schützen.«
Benga schüttelte den Kopf.
»Das würde immer noch nicht erklären, warum es keine korrekten Basisinformationen gibt. Ohne diese ist es uns unmöglich, zwischen dauerhaften und akuten Krankheitsbildern zu unterscheiden, und wir hätten keine Basis, um Anomalien in den Vitalfunktionen zu entdecken. Ich habe während Teprins letzter Untersuchung einige ernste neurochemische Unausgewogenheiten entdeckt, aber ich habe keine Möglichkeit, eine vergleichende Analyse vorzunehmen.«
»Was wollen Sie von mir, Doktor?«
»Sie haben den Rang und den Sicherheitslevel, die erforderlich wären, die Geheimhaltungsstufe zu umgehen«, meinte Mbenga. »Ich bitte Sie, mir Commander Teprins authentische und unverfälschte medizinische Akte zur Verfügung zu stellen. Wenn schon nicht die gesamte, dann doch zumindest die Teile davon, die ich kennen muss.«
»Sir, ich habe Grund zu der Annahme, dass sie an etwas Langfristigem leidet, das der Behandlung bedarf, aber ich kann keine fundierte Diagnose stellen, bis ich alle Fakten kenne
und ich brauche Ihre Hilfe, um sie zu bekommen. Teprins medizinische Datei erschien jetzt auf Rays Monitor. Auf einen Blick stellte er fest, dass sie bei den Details bemerkenswert knapp gehalten war. Wie der Doktor gesagt hatte, die Akte war vom Sternflottengeheimdienst als geheim eingestuft. Was ihn allerdings alarmierte, war die Identität der Person, die das getan hatte. Es war Teprin selbst gewesen. Dagegen muss es doch eine Regel geben, wunderte sich Rays. Er wog Mbengas Behauptungen ab und überlegte, ob er den Doktor darüber informieren sollte, dass es Teprin selbst gewesen war, die ihre Akte als geheim eingestuft hatte. Die Konsequenzen waren jedoch unüberschaubar. Zweifellos würde Sieg eine Untersuchung anordnen wollen. Man könnte Teprin suspendieren, Verhöre anordnen. Zum Teufel. Die medizinische Abteilung könnte sie sogar vor das Militärgericht bringen. Er dachte an all die Krisen, die sich derzeit an jeder Front auftaten. Die Sagittarius, die im Genoteursystem gestrandet war und die zur Rettung auf eine von Teprins inoffiziellen Verbindungen angewiesen war. Die geheime Sabotageaktion auf Borza 2, die Rays aufgrund eines Plans von Teprin in Auftrag gegeben hatte. Und nicht zuletzt die immer weiter abwärts führende Spirale der Gewalt, die Gamma Tauri 4 zu überspülen drohte und damit auch hunderte Mitglieder der Sternflotte. In diesem Moment Teprins Rat und Erfahrung zu verlieren, war so ziemlich das Schlimmste, was Rays sich vorstellen konnte. Wenn sie ihre eigene Akte versiegelt hat, dann muss sie einen guten Grund dafür haben, versuchte Rays sich zu überzeugen. Ich muss ihr vertrauen. Er schloss die Akte auf seinem Bildschirm und sah auf Mbenga. Es tut mir leid, Doktor. Ihr Gesuch wird abgelehnt.